Also die folgende Lektion ist in meinen Augen ein bisschen theorielastig, das ist so. Deswegen möchte ich euch vor Augen malen, was meine Ziele sind, die ich damit verfolge. Einerseits möchte ich, dass wir unsere Vorstellung von Gott immer runder kriegen. Je mehr Details wir über Gott erfahren, so ist meine Ansicht, desto runder wird unser Bild von Gott. Es wird nicht vollständig sein, weil er Geist ist und wir Menschen. Aber ich denke, dass es auch dazu gehört, dass wir uns einfach mal Gedanken machen, wie heißt eigentlich unser Gott? Stell mir vor, ich hätte eine Frau geheiratet und wüsste bis zum heutigen Tag nicht, wie sie heißt. Wäre schon ein komisches Szenario. Andererseits soll diese Lektion auch etwas vorbereiten, was wir den nächsten Monat in der Ethik behandeln werden. Ja, da sind wir beim nächsten Gebot von den 10 Geboten. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und spätestens da sollten wir schon mal wissen, wovon eigentlich die Rede ist, wenn vom Namen des Herrn gesprochen wird. Ich möchte hier 3 Punkte mit euch versuchen anzusprechen. Das eine, die Frage klären, wie heißt unser Gott? Zweitens, welche Namen hat er sich darüber hinaus zugelegt? Und drittens, welche Theorien sind aus der Tatsache entsprungen, dass Gott sich mehr als einen Namen gab? Abschließend will ich euch ermutigen, dass diese trockenere Kost, dass ihr sie auf der Zunge des Gebetes zergehen lasst. Gott offenbart sich, das ist mein Hauptcredo in der Dogmatik, Gott gibt uns Dinge über sich bekannt, damit wir uns damit beschäftigen. Und wenn Gott es lustig findet oder informativ findet, dass wir ganz viele Namen von ihm bekommen, dann beschäftigen wir uns damit, denken darüber nach und lernen ihn besser kennen. Und das Beste ist, und so wird auch eine der Hausaufgaben sein hier in dieser Lektion, dass wir einfach betend über diese Namen nachdenken. Ihr könnt jetzt ins Skript gucken oder nach vorne. Ich habe mal ein paar alte Folien rausgesucht. Da steht das eigentlich auch drin, was hier im Skript steht. Also ihr könnt nach vorne gucken, wenn euch das gut tut. Danke, Dieter. Also wir kümmern uns jetzt um den Namen Gottes. Wir haben viel über das Hebräische gesprochen, haben festgestellt, dass die Leute irgendwann nicht mehr Hebräisch konnten und deswegen das Griechische und sehr viel später eine lateinische Übersetzung des hebräischen Kanons gab. Im Althebräischen hat man nur die Konsonanten, also die Umlaute eines Wortes geschrieben. Das wäre so, als wenn wir statt Hundefutter H-N-D-F-T-T-R schreiben. Und jetzt stellt euch mal vor, ein längerer Text, wo nur die Konsonanten stehen. Das ist schon krass. Aber so hat man im Althebräisch gearbeitet. Für den Namen Gottes lesen wir im althebräischen Alten Testament J-H-W-H. Das ist jetzt natürlich unsere Buchstaben. Die Hebräer haben ja ganz andere Buchstaben, sehr hübsche Buchstaben. Aber wenn man das jetzt versuchen würde, in unsere Schrift zu transkribieren, kommt ein J-H-W-H raus. Und weil die Vokale fehlen, weiß heute niemand genau, wie der Name Gottes ausgesprochen wurde. Damals wusste man es. Also in Mose hätte sich echt einen Cola-Keks gelacht, wie wir hier rumstrampeln. Der gesagt, ist ja ganz klar. Wegen des dritten Gebotes, in Verbindung mit 3. Mose 24, 16, wagten die strenggläubigen Juden damals nicht, den Namen Gottes auszusprechen. Das dritte Gebot heißt, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Und deswegen sagt, ehe ich den Namen missbrauche, erwähne ich ihn einfach überhaupt nicht. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber sie wagten es nicht, den Namen Gottes auszusprechen. Und deswegen, wenn sie dann an einen Text kamen, zum Beispiel in den Büchern Mose im Pentateuch, haben sie J-H-W-H gelesen, haben den vokalisierten Namen gedacht, aber stattdessen Adonai gesagt. Das heißt Herr. Nach dem Exil, ihr wisst, Nordreich, Südreich zu unterschiedlichen Zeiten wird ins Exil geschickt, Daniel ist ja gerade im Exil, das, was wir behandeln, wir sind weit weg. Und nach dem Exil verschwand das Althebräische immer mehr aus dem täglichen Leben und wich dem Aramäischen und dem Griechischen. So wie wir Berlinerisch auch nicht mehr kennen, nicht mehr so richtig. Und mit manchen Wörtern schon Schwierigkeiten hätten. Oder viele jiddische Wörter in der deutschen Sprache vorhanden sind, aber wir sie nicht mehr richtig deuten können. Und das war noch viel schlimmer. Die Leute waren ja auch in fremden Ländern im Exil, da sprach man dann halt Babylonisch oder Persisch oder was auch immer. Von daher verschwand es und Aramäisch und Griechisch wurde die Sprache, mit der man sich im Alltag unterhielt. Nach einer Legende haben deshalb im 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus 70 Übersetzer in 70 Tagen die Übersetzung des Alten Testamentes vom Althebräischen ins Griechische vorgenommen, die sogenannte Septuaginta. 70 Übersetzer, 70 Tage, deswegen Septuaginta. Aus der auch die meisten alttestamentlichen Zitate stammen. Das heißt, wenn im Neuen Testament ein Jesus, ein Paulus, ein Petrus aus dem Alten Testament zitiert, zitieren sie meistens, nicht immer, meistens aus dieser griechischen Übersetzung. Das heißt, wenn ihr manchmal so nachguckt, okay, wo steht es denn im Alten Testament, dann werdet ihr schon mal merken, dass die Zitate nicht wortwörtlich sind. Das liegt auch daran, dass unsere Übersetzung des Alten Testamentes aus dem Hebräischen kommt, die Apostel aber die griechische Übersetzung zitiert hatten und das Griechische in Deutsch übersetzt wurde, das Hebräische ins Deutsche, das trifft nicht immer 100%. Es gibt noch andere Gründe, warum es nicht 100% übereinstimmt, hat was damit zu tun, dass man eine andere Denkweise über das Zitieren überhaupt hat, als es bei uns üblich ist. Aber wir müssen einfach merken, viele Jahrhunderte, mehrere Sprachen, das ist alles nicht ganz so einfach. So, Zeile 31 habt ihr das Wort Septuaginta vermutlich eingefügt. Die LXX, diese Septuaginta, LXX ist nichts anderes als die römische Schreibweise für die Zahl 70, gab dann konsequenter das JHWH mit Kyrios wieder. Als das Lateinische das Griechische verdrängte, wurde das AT ins Lateinische übersetzt. Die sogenannte Vulgata von Hieronymus, über die wir vorhin eben schon gehört haben. 4. Jahrhundert nach Christus. Hier wurde JHWH immer mit Dominus, dem lateinischen Wort für Herr, wiedergegeben. Aber es gab neben dem griechischen und lateinischen Übersetzungen weiterhin das hebräische Alte Testament. Die jüdische theologische Tradition musste für die richtige Aussprache des heiligen Textes sorgen. Die sogenannten Masoreten, 6. bis 9. Jahrhundert nach Christus, setzten deswegen unter die Konsonanten eine Punktierung, die die richtige Aussprache angaben. Da man aber den Eigennamen Gottes nicht aussprach, sondern stattdessen Adonai, Herr, las, wurden die Vokale von Adonai unter das Tetragramm JHWH gesetzt. Und das könnte man dann so lesen, Jahova. Niemand hat das so gelesen, das war nur die Art, es zu schreiben. Aber im Mittelalter, so um 1200, kam man auf den Gedanken, das Wort tatsächlich Jehova zu schreiben. Da haben sich die Buchstaben noch ein bisschen verändert aus sprachlichen Gründen, egal. Zeile 47. Als dann im 16. und 17. Jahrhundert die neuzeitlichen Übersetzungen, zum Beispiel von Luther 1534, oder im englischen Sprachraum The Authorized Version 1611 gefertigt wurden, gab es schon eine lange Tradition, die den Namen Gottes mit Herr oder im Englischen Lord wiedergab. Diese wurde dann in den Übersetzungen fortgesetzt. Das gilt dann bis ins 19. Jahrhundert und sogar der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wobei mitunter auch die mittelalterliche Kunstform Jehova Verwendung fand. Unseres Jahrhunderts ist eine falsche Formulierung. Man müsste beim Kopieren ein bisschen aufpassen, Herr Fresang. Also Mitte des letzten Jahrhunderts, den ihr damit klarkommt, also 1900, schlag mich tot. Ihr seht, die Folien sind auch aus dem Jahr 99. Also Mitte des letzten Jahrhunderts tritt die Form Yahweh immer mehr in das allgemeine Bewusstsein, nachdem man im wissenschaftlichen Bereich bereits seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wusste, dass die Form Yahweh dem Original am nahesten kommt. Übersetzungen und Revisionen rückten von Jehova ab, bleiben aber meist bei Herr, Herr oder Herr. alles groß geschrieben oder der zweite Buchstabe groß geschrieben. In der Menge-Übersetzung ist das der Fall. Ich weiß nicht, hat jemand die Menge-Übersetzung? Okay. Aber es ist faszinierend. Ich bin ja für einen Verein tätig, der bundesweit tätig ist und ein biblischer Verein. Und ab und zu kriegst du Briefe und da wird dann tatsächlich Herr, wenn die da irgendwas zitieren, Herr mit H-E groß geschrieben und R-R klein geschrieben. Am Anfang dachte ich, da hat jemand nicht die Hand schnell genug von der Shift-Taste weggekriegt. Aber als das dann immer wieder passiert, dann merke ich, oh, da steckt mehr hinter. Der ist vermutlich in der Tradition der Menge-Übersetzung aufgewachsen. Einfach um zu sagen, da steht nicht nur Herr wie Herr Meier oder Herr Graf, sondern da ist eigentlich der Name Gottes. Und das deutet man mit dieser Großschreibung an. Andere Übersetzungen gehen zu Yahweh in verschiedenen Schreibweisen über oder erwähnen dies in ihren Vorworten und Anmerkungen. Viele von uns lesen hier die revidierte Elberfelder Übersetzung. Als um 1980 in den Brüdergemeinden bekannt wurde, dass der Eigenname Gottes in der revidierten Elberfelder Übersetzung mit Herr in Großbuchstaben wiedergegeben werden sollte, gab es eine Reihe von Protesten und schriftlichen Bitten, doch Yahweh zu setzen. Die Verantwortlichen entschieden sich jedoch im Grundsatz für Herr in Großbuchstaben. An 19 Stellen steht aber dennoch Yahweh, teilweise im gleichen Satz unterschiedlich. 2. Mose 15,3, der Herr in Großbuchstaben, da steht JHWH, ist ein Kriegsheld. Yahweh, also JHWH, ist sein Name. Dies erklärt, warum auch manchmal zu lesen ist der Herr, Herr. Ist euch aufgefallen im Alten Testament? Der Herr, Herr. Klingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus unserer Sicht, aber das eine ist Adonai gemeint, ein Titel, und das andere ist JHWH, Yahweh, der Name gemeint. Ansonsten könnt ihr eigentlich immer, wenn ihr Herr in Großbuchstaben lest, ersetzen Yahweh. Und das versuche ich, wenn ich zum Beispiel vorlese, auch immer wieder zu praktizieren. Soviel zu dem Rätsel. Was bedeutet dieser Name? Indem Gott seinem Volk seinen Namen mitteilte, wollte er ihm sein Wesen offenbaren. Löse ich mich mal kurz vom Skript, um es wieder ein bisschen aufzulockern. Kommt da noch was? Na wunderbar, das hätte ich euch alles zeigen können. Ja, also steht ja auch vor. Wunderbar, das war toll, als du die PowerPoint gezeigt hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu intim werde, Volker, aber als ihr euren Joe Lennart genannt hattet, was war denn der Grund dafür, ihn Joe Lennart und nicht Josef Barnabas oder sonst irgendwie zu nennen? Schon so lange her. Aber Geschmack, oder? Geschmack. Oder steckt in Joe irgendwas drin, wo du sagst, da ist eine Botschaft in dem Namen drin, die ich dem geben will? Ja, genau. Katharina heißt ja auch nicht, per Zufall Katharina. Habe ich auch eine emotionale Bindung an den Namen. Ich kenne eine Familie, die haben ihre Tochter Dorothea genannt. Und das heißt auf Deutsch, weiß jemand, was das heißt? Geschenk Gottes, weil sie recht lange auf dieses Kind warten mussten. Ja? Wenn es klappen soll, klappt es nicht. Und wenn es nicht klappen soll, klappt es dummerweise manchmal. So ist es. Und sie haben tatsächlich das als eine Gebetserhörung gesehen, diese Tochter zu bekommen. Und haben gesagt, ich will mein Kind Dorothea nennen. Katharina heißt Katharina, weil ich den Namen toll finde. Ja, und eigentlich heißen alle Kinder, meine Kinder heißen so, nicht weil ich gesagt habe, oh, ich will jetzt einen bestimmten Charakterzug in sie hineinlegen oder einen besonderen Segenswunsch in den Namen hineingeben. Sondern einfach nur, ich fand die Namen schick. Und ich glaube, die meisten geben ihren Kindern schicke Namen. Schick im Sinne von mein persönliches Bauchgefühl, was synchronisiert wurde mit dem Bauchgefühl des anderen Elternteils. Und dann kommt am Ende ein schöner Name raus. Wenn Gott sich einen Namen gibt, dann ist das schon mal was ganz anderes als in der Situation von uns. Wir haben uns nicht den Namen gegeben, sondern jemand anders gibt uns einen Namen. Gott gibt sich selbst den Namen, weil wer wäre denn da, der ihm einen Namen geben sollte? Und wenn Gott sich einen Namen gibt, dann nicht, weil er ihn schick findet, sondern weil er sich damit oder einen Teil von sich damit ausdrückt. So ein bisschen wie bei Dorothea. Ja? Also dieses, ich möchte gerne etwas damit ausdrücken. Und gerade wenn biblische Namen genommen werden oder ältere Namen, dann steckt ja oft etwas drin in diesem Namen, irgendeine Bedeutung. Wenn wir im Alten Testament lesen, und er nannte ihn so und so, und er nannte ihn so und so, oder da gibt es ja oft Bedeutungen, die mit hineingegeben werden. Wenn Gott sich einen Namen gibt, ist das halt nicht das Ding, was auf dem Ausweis steht, oberhalb des Geburtsdatums, sondern da will er uns sagen etwas über sich. Und die Frage ist, was will Gott uns sagen, wenn er sich Yahweh nennt? Dazu müsste man Hebräisch können. Das Wort Yahweh ist mit dem hebräischen Wort Sein verwandt. Im Englischen to be, also dieses Sein. Das mehr als existieren bedeutet, sondern so viel wie aktiv gegenwärtig sein. Yahweh ist der Gott, der handelnd bei seinem Volk ist. Als Israel noch unter der Sklaverei in Ägypten litt, beauftragte Gott seinen Knecht Mose, dieses Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Zitat aus 2. Mose 3. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Hebräer liest hier dieses Wort sein, ja, ich bin sein, das, der Hebräer sieht das, wir sehen das nicht, weil wir eine Übersetzung haben. Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Dieser Gott, der sich dem Volk Israel als ewig vorstellt, als Beistand und als Hilfe, der ist heute noch der gleiche. Bei ihm, Zeile 85, ist keine Veränderung. Bei ihm ist gleich, konstant. Du musst lauter reden, ich habe dieses... Ich kann kein Hebräisch. Nee. Da steht nicht exakt Yahweh. Da steht irgendeine andere Form. Nee. Aber dieses Ich bin ist eine Form von Sein. Ich war ist auch eine Form von Sein. Das sind zwar eigentlich drei unterschiedliche Wörter, aber eigentlich, das merken wir, ich war, ich bin, ich werde sein, das ist eigentlich alles dasselbe. Es ist bloß eine unterschiedliche Zeit.
Warum wird so ein Bohai um den Namen Jahwe gemacht? Legt Gott da irgendwo einen Riesenwert drauf, dass wir ihn genau richtig aussprechen und so weiter und so weiter? Weil er nennt sich hier, ich bin Jahwe und sagt nicht, nein. Also er sagt hier, ich bin, der ich bin. Und ich sage, ich bin Jahwe und bitte ja nichts anderes und bloß nicht Jehova und so weiter und so weiter. Weißt du das? Woher kommt dieser...
Ja, also natürlich ist es erstmal grundsätzlich ein wissenschaftliches Interesse herauszufinden, was ist Sache. Nicht wahr, Volkhard? Ist doch eigentlich völlig egal. Weil du bist doch eigentlich der Volkmar. Ist doch eigentlich völlig egal, ob man dich Volkmar, Volkhard oder Volker nennt, du bist doch die Person. Naja, es ist schon mal erstmal das Interesse zu wissen, was ist richtig. Und wenn er noch solchen Kuddelmuddel mit, wir schreiben nur Konsonanten und die Vokale fehlen und dann packt jemand was anderes hin, das ist erstmal akademisch interessant. Punkt. Die Christen, die im 18. Jahrhundert gebetet haben, Jehova, hilf mir. Hat Gott das Gebet erhört? Ja. Und wenn er es nicht erhört hat, dann nicht, weil falsche Adresslabel verwendet wurde. Ja? Punkt. Der Punkt ist für mich aber, und da will ich hierhin, nachdem wir herausgefunden haben, dass Yahweh höchstwahrscheinlich der alten Version am nahesten kommt und wir einen Haken dran machen und ihr meinetwegen weiterhin Jehova sagt, das ist für mich nicht der Punkt, dass er aber mit diesem Wort, was für uns jetzt erstmal Yahweh ist, aber eigentlich eine Botschaft transferieren will. Denn der Hebräer liest nicht Yahweh, der Hebräer liest, ich bin, der ich bin, ich war, der ich war, ich werde der sein, der ich sein werde. Das Hebräische kennt keine Zeitform. Mhm. Ja? Also ich gehe oder ich ging, ist im Hebräischen das Gleiche. So, und deswegen, wenn da so ein Plups steht, JHWH, steckt da wahnsinnig viel drin und das versuche ich hier gerade zu erzählen. Wo die Regierenden eines Landes wechseln, Zeile 86, nach 4, 5 oder auch nach 16 Jahren, er wechselt nicht. Er ist Yahweh. Er ist, der er ist, er wird sein, der er sein wird. Der Psalmist schreibt Psalm 102, Vers 28 nach der Luther-Übersetzung: Du aber bleibst, wie du bist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Ansgar heißt Ansgar, und wenn die Amerikaner mich immer Ansgar nennen, sage ich ihnen immer: I'm not Ansgar. My name is Ansgar. Try to pronounce it. Versuch es auszusprechen. Das ist das eine. Gott will sich mit seinem Namen erklären, wer er ist. Und für mich ist jetzt nicht wichtig, ja, wir wissen alle, er ist Yahweh, weiter im Konzept, sondern was hat er eigentlich gesagt? Ich bin eine Konstante. Ich bin der, ich bin. Ich ändere mich nicht. Und das, ich hatte vorhin gesagt, lasst diese Theorie auf der Zunge des Gebets zergehen. Denkt darüber bitte im Gebet nach. Dieses, der Gott, der sich eben in dem Text, den ich vorgelesen habe, als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorgestellt hat. Als Mose das gesagt hat, waren diese drei Herren schon richtig lange rottentot. Aber er kann sich als der Gott eines Abrahams, eines Isaaks und eines Jakobs vorstellen, weil so zuverlässig und so treu und so mächtig und so kräftig, jetzt kann ich noch eine Stunde reden, wie ich damals zu einem Abraham war, war ich genauso auch bei Isaak. Genauso und unveränderlich war ich bei Jakob, Sprung da drin, und bin ich auch noch heute, liebe Israeliten und liebe Christen, in ein paar Jahrhunderten, wenn ihr das lest, für euch, ich bin auch diese Konstante, ich bin, der ich bin. Und dieses Vertrauen will er, so ist meine Interpretation, uns geben, wenn ihr mich anruft. Jehova, Yahweh, Kyrios, Herr, Adonai, was auch immer. Habt das in eurem Kopf, ich rede zu einem unveränderlichen Gott, einem Gott der Treue. Ein Gott, der Abraham durch Schwierigkeiten geführt hat, aber immer seine starke Hand an seiner Seite hatte. Der immer da war. Der Ägypten oder der Israel aus Ägyptenland herausgeführt hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. So fangen die 10 Gebote an. Und dieses intensive Vertrauen wird mit diesem kurzen Yahweh ausgedruckt. Von daher, wenn ihr betet, könnt ihr gerne Yahweh sagen, aber füllt das mit dem Begriff: Ich vertraue darauf, dass du eine Konstante bist. Volker?
Sorry, ich nehme nochmal nach an. Nur noch richtig verstanden war. Ja, als solches. Also ich finde, es ist ja richtig zu sagen, die Bedeutungen der Namen Gottes sich im Gebet auf der Zunge zergehen zu lassen. Das finde ich, da kann man ja wirklich was mit anfangen und da zieht man auch was raus, weil einfach unterschiedliche Wesensarten Gottes irgendwie dann einem deutlich und wichtig werden. Jahwe, sage ich jetzt mal etwas platt, kann ich mir nicht auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Jahwe nach nichts schmeckt, richtig? Jahwe ist einfach der abstrakte Eigenname Gottes, der mir nichts sagt, richtig?
Okay, dann übersetzt es in das, was du verstehst. Also ja. Ich habe es jetzt sehr mathematisch, vielleicht auch für einen Diplom-Ingenieur akzeptabel, als Konstante. Ich könnte Gott so beten: Du bist Konstante in meinem Leben. Die poetischeren Damen würden sagen, du bist der Fels in der Brandung. Denn das drückt eigentlich das Gleiche aus. Da kann sich alles bewegen. Der Fels steht da und sagt, ist was? Also, ja, genau darauf will ich hinaus. Nimm deinen Begriff, der dieses aber zum Ausdruck bringt, was Gott dem Hebräer zum Ausdruck gebracht hat. Ich bin unveränderlich.
Aber dieses Ich Bin hat doch mit dem Jahwe gar nichts zu tun, oder nicht? Erklärt Ich Bin Jahwe? Nö. Ich bin ist doch nur eine Wesensart Gottes, wo er seine Unveränderlichkeit oder Ewigkeit oder wie auch immer beschreibt. Jahwe ist wiederum der Eigenname, der damit gar nichts zu tun hat, oder? Also habe ich es jetzt verstanden?
Nein, das muss aber das Mikrofon erstmal nach rechts reichen, weil da eine Handmeldung ist.
Was?
Ganz nach rechts. Einfach weiterreichen, bis zu der Hand, die sich meldet. Ich habe hier einen strategischen Vorteil, ich sehe das halt ein bisschen besser.
Ich denke, das kommt doch dadurch zum Ausdruck, was Ansgar gesagt hat, dass im Hebräischen keine Zeitform ist, sondern wenn ich das sage, dann sage ich gleichzeitig, der war, der ist und der kommt. Es ist der über alle Zeiten hingehende und deshalb ist es für mich nicht nur ein Name.
Genau. Für uns ist ein Name einfach nur ein Name und so ist es im Hebräischen nicht. Sondern es ist eine Beschreibung der Person. Ja, ich fürchte, ich habe deine Frage nicht verstanden, deswegen macht dich meine Antwort nicht glücklicher. Ja gut, Petrus, Petros, das ist einfach auf Deutsch Fels. Das ist einfach aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen, aber der wurde nicht neu benannt, der hieß immer so. Immer so, ja, teilweise gibt Jesus den Leuten auch neue Namen. Ja, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Und da kommt das auch zum Ausdruck, es geht nicht so sehr um den Namen, was schreibst du auf deine Geburtsurkunde jetzt drauf, sondern ich versuche dir etwas mitzugeben, etwas Inhaltliches mitzugeben. Ansgar, ihr wisst alle nicht, was Ansgar heißt. Und meine Eltern wussten auch nicht, was Ansgar heißt. Sie wollten das nicht mitgeben, dass ich ein Pfeil Gottes bin. Das heißt Ansgar aus dem Germanischen. Naja, mit dem Pfeil haben wir ja fast hingekriegt von der Länge her und von Gott mittlerweile auch, dank seiner Gnade. Aber das haben meine Eltern nie gedacht. Die haben einfach nur einen Namen draufgepackt. Die hätten mich auch Tütü nennen können oder Klumpfbatsch. In Amerika wäre das sogar möglich. Aber wenn Gott sagt, ich gebe mir einen Namen, will er sich nicht einen Namen geben, damit die Leute wissen, was sie auf dem Briefumschlag schreiben sollen, wenn sie ihre Wunschliste abschicken, sondern er will sich beschreiben. Und da sagt er, ich bin unveränderlich. Er sagt noch mehr über sich. Zeile 91. Fangen wir erstmal da an. Das Neue Testament verwendet den Namen Yahweh nicht mehr. An seine Stelle tritt die griechische Bezeichnung Kyrios, also Herr. Sonst wird im Neuen Testament nur von Gott gesprochen, häufig mit dem Zusatz der Vater Jesu Christi. Jesus spricht dann einfach vom Vater. Das nimmt dann die urchristliche Gemeinde in ihren Gebeten auf. Gott ist durch Jesus Christus der Vater geworden. Auch hier, wir sind ja in der Theologie, ja? Bedenkt das Fach, in dem wir uns befinden. Wir versuchen zu verstehen, was Gott über sich sagt. Die Lehre über Gott ist die Theologie. Ist denn Gott in unserem biologischen Sinne Vater? Nö, mein Vater heißt Norbert Alfred. In dem Sinne ist Gott nicht mein Vater. Auch da geht es um eine Bedeutung, die dahinter steckt. Hat Gott Vater den Sohn zusammen mit einer Frau gezeugt? Ist Jesus Christus von Gott mit einer Frau im ewigen Sinne gezeugt worden? Nicht hier diese paar Jahre auf der Erde, die drei Jahrzehnte, sondern Jesus war ja vorher schon da. Da merken wir, nein, er versucht einen menschlichen Begriff zu nehmen, um sich irgendwie zu erklären, das hatten wir letzte Mal gehabt, Anthropomorphismus, dass er versucht, einen menschlichen Begriff zu nehmen, um uns etwas klar zu machen. Und hier wird uns etwas klar gemacht, der Vater, naja, das ist der, zu dem man sich immer wenden kann, zu dem man kommen kann, von dem alles stammt, zu dem alles hingeht. Um einer Verwechslung Gottes zu wehren, fügt das Alte Testament, wenn es von Gott spricht, häufig eine nähere Bestimmung hinzu. Es handelt sich dabei noch nicht um einen Namen im eigentlichen Sinn. Vielmehr wird Gott zu einer Person, einem besonderen Offenbarungsort oder zu seinem Volk in Beziehung gesetzt. Ein paar Beispiele. Gott deines Vaters Abraham. Gott deines Vaters. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch hier nochmal, Gott tritt hier als der schon in der Vergangenheit Wirkende auf. Er hat Verheißungen ausgesprochen und erfüllt. Indem er sich mit dieser zeitlich zurückblickenden Bezeichnung identifiziert, fordert er den Glauben seines Gegenübers. Glaubst du, dass ich heute derselbe bin wie damals? Können wir im neutestamentlichen Gebet, also in dem modernen Gebet einer Gemeinde oder persönlich, sprechen Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir vertrauen auf dich, wie diese Männer es taten. Wir vertrauen darauf, dass du dir genau derselbe bist, wie diese Männer, die dir vertraut haben und nicht enttäuscht wurden. Manchmal bezeichnet sich Gott in der Schrift auch als der Gott der Hebräer oder der Gott Israels. Damit will er nicht sagen, dass es noch andere Götter gibt, sondern er will sich einfach auf Israel beziehen. Der Gott, der herrlich an Israel gehandelt hat und dem Israel alles verdankt, was es an Segen erfährt, dieser Gott redet. Und damit ist aber Israel auch an diesen einen Gott gebunden. Und dann haben wir noch weitere Bezeichnungen auf Seite 4. Im Hinblick auf seine unbegrenzte Herrschaft wird Gott der Allerhöchste genannt. Und nochmal, warum kommt dieser ganze Theoriekram von mir? Weil ich möchte, dass ihr morgen in einem Gottesdienst Gott als den Allerhöchsten anbetet. Und zwar nicht nur, ja, ich habe das theologisch verstanden, dass er der Allerhöchste ist, sondern wir sehen in der Schrift immer wieder, dass Gott sich damit benennt oder benannt wird. Warum beten wir ihn denn nicht an? Morgen, Gott, du Allerhöchster, bitte segne unseren Gottesdienst. Weil uns das nicht geläufig ist, weil wir nicht drüber nachdenken, weil wir uns vielleicht auch nicht trauen, weil das sonst keiner gemacht hat. Stell dir vor, ich würde morgen, also Jürgen Dilling macht den Gottesdienst morgen, den Rahmen. Jürgen würde morgen den Gottesdienst beginnen und beten: Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir beten dich an. Ich weiß ganz genau, dass ich da sitzen würde und sagen würde: Wow, das habe ich noch nie gehört. Korrigiert mich, hört ihr in euren Gemeinden ein gesprochenes Gebet so? Und ich sage mir, warum ist das nicht so? Ich will keine formelhaften Geschichten, ja? Also dreimal klopfen und einmal brrr und dann passiert irgendwas. Das ist Mystizismus, das pst, gleich in die Schublade Müll, ja? Sondern dieses, wenn Gott sich... Ich habe das Baby gesehen und das fühlt sich wohl, alles andere ist mir egal. Der ist so cool, der immer. Ich würde mal kurz eine Regel einführen. Wenn er nicht kommt, muss das genehmigt werden. Weil ich finde das total bereichernd. Ich muss alles der Lieder rausschmeißen, lasse ich hier knatschen. Ich wünsche mir nicht, dass wir die Formel einfach zitieren, weil das dann irgendwie besonders heilig klingt. Sondern, dass wir sagen, wenn ich, oder ihr alle morgen, ihr könnt sagen, wenn ich diese Formulierung, Gott, der Vater der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass du ein Gott bist, der schon immer bei seinem Volk war, der immer treu war, der sich immer um seine Leute gekümmert hat, in guten wie in schwierigen Zeiten, von dem der ganze Segen abhängt. Und das kann man transportieren damit. Vielleicht drückt ihr es auch in euren Worten aus. Ihr sagt nicht Abraham, Isaak und Jakob. Sagt, sondern du, der du schon immer treu warst. Ja, oder der die ganze Geschichte oder die ganze Bibel über sich als der treu erwiesen hat. Aber ich möchte, dass dieses Denken reinkommt. Dass wir wegkommen von diesem, Gott, bitte schenke, dass ich meine Klassearbeit morgen bestehe. Das Gebet ist richtig, aber es ist, ich will, dass Gott groß gemacht wird. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr über Gott nachdenken und weniger über die Klassenarbeit. Natürlich kann er sich verherrlichen, indem er uns die Klassenarbeit gut schreiben lässt, uns die Ruhe gibt, dass wir uns an das erinnern, was wir hoffentlich gelernt haben. Aber ich will, dass Gott groß gemacht wird. Und ich glaube, da müssen wir als nüchterne Nordeuropäer noch ein bisschen mehr Schmackes haben. So ein bisschen Fleisch an die Knochen geben. Das Ganze muss noch ein bisschen runder werden. Und dafür werbe ich momentan. Und von daher... Mindestens zwei Gebete morgen, wo Gott als der Allerhöchste bezeichnet wird. Scherz. Seine Hoheit und Majestät wird ausgedrückt durch der Heilige Israels. Ein Name, den vor allem Jesaja benutzt. Als der Heilige steht Gott dem Sünder als der ganz andere gegenüber. Auch diese Unterschiedlichkeit Gottes zum Menschen betonen wir in unseren Gebeten, zumindest soweit es mir bekannt ist, nicht. Wir sind froh, dass Gott unser Vater ist und das ist richtig. Aber fängt es damit an oder ist das das Ergebnis? Aber Gott zu sagen, du bist der Heilige und wir sind Sünder. Wir haben es nicht verdient, deinen Namen überhaupt in den Mund nehmen zu dürfen. Wir haben hier bei uns in einer Gemeinde, die heißt Susanne. Susanne und ich kennen uns, seitdem wir Teenager sind. Und sie wurde von ihren Freundinnen immer anders genannt. Aber ich, formal denkend, schon immer, ich nenne die nicht Sanni. Sie heißt Susanne. Es sei denn, sie erlaubt mir, sie Sanni zu nennen. Bis sie irgendwann sagte, Mensch, du darfst mich Sanni nennen, nenn mich nicht Susanne. Dass Gott mir erlaubt, ihn mit seinem Namen anzusprechen, ihn sogar vielleicht als Papa oder als Vater zu bezeichnen, das ist eine Ehrung. Und das vergessen wir so schnell, weil natürlich Christus für uns gestorben ist, war ja seine Aufgabe, deswegen ist er auf die Erde gekommen. Da merken wir, wie sich das Denken verschiebt. Nein, es war nicht seine Aufgabe für uns zu sterben. Er hat sich freiwillig entschieden, das zu tun. Aber eigentlich haben wir es verdient, dass wir auf dem Boden kriechend, wie damals bei Pharao, alle reingerobbt kommen, die Blicke nach unten gerichtet, keineswegs zum Pharao hochguckend, weil er einfach so groß und so mächtig ist. Und so hätten wir verdient, Gott gegenüberzutreten. Und wenn wir das aus diesen Dingen herausleiten, Gott ist der Heilige, lasst uns auch in unserem Gebetsleben ruhig diese Situation vor Augen halten. Eigentlich haben wir es nicht verdient, dass wir ihn anreden können. Wie war das bei der Esther? Die durfte zum König nicht, es sei denn, sie wurde gerufen. Ansonsten Todesstrafe. Und wir latschen bei jeder Gelegenheit zu Gott und reden mit ihm. Was ist das für eine Ehre? Dann 123. Yahweh Zebaoth ist ein nicht übersetzter hebräischer Gottesname. Zebaoth ist Mehrzahl des hebräischen Zaba, Heerschar. Mit Zebaoth können die Heerscharen Israels gemeint sein oder die der Sterne oder der Engel. Der Gedanke an die Heerscharen der Engel liegt aber wohl am nächsten. Dieser Name betont die kosmische Macht Gottes, in dessen Hand die ganze Welt liegt. Ich kenne aus meinen Bibellesenzeiten diesen Begriff Herr der Heerscharen und denke natürlich erstmal an Soldaten, weil das ist meine Prägung. Das Heer, das sind halt die Soldaten und der Obergefreite der Reserve kann euch genau sagen, was die Soldaten machen müssen. Aber es könnte auch die himmlische Heerschar sein. Und wenn ihr an eure Gebete denkt, wo ihr vielleicht voller Verzweiflung seid, weil ihr um 23 Uhr durch Marzahn-Hellersdorf laufen müsst und ihr seht genau vor euch, sind 5 Leute, die absolut gefährlich aussehen. Und ihr sagt, okay, da lang geht's nicht, ich muss geradeaus und sie haben dich schon auf dem Radar, sie haben wahrgenommen, dass du da bist. Wegrennen führt nur dazu, dass es ein Wettrennen werden wird. Was machst du jetzt? Betet in eurem Herzen, dass der Herr der Heerscharen euch einen seiner Krieger beiseite stellt. Denn er ist mächtig und er ist der Herr der Heerscharen. Er hat diese ganzen Sachen. Merkt ihr, wie das Bild runder und größer wird, weil unsere Vorstellung von Gott runder und größer wird und wie ihr sogar durch Marzahn-Hellersdorf laufen könnt, mit mehr Mut, weil ihr an der SBGBS teilgenommen habt? Ich bin regelmäßig in Marzahn-Hellersdorf und ich kenne diese Situation. Von daher ist das jetzt nicht gefaked, das ist tatsächlich echt. Dass Gott dabei auch für sein Volk da ist, zeigt die Bezeichnung Erlöser. Gott übernimmt die Rolle des nächsten Verwandten, einschließlich der Pflicht, den verschuldeten Verwandten loszukaufen. Das erinnert uns sehr an das Geschehen im Buch. Ruth, richtig! Betonen die anderen Namen den Abstand Gottes von seinem Volk, so weist er uns durch die Bezeichnung als Erlöser auf die Verbundenheit mit seinem Volk hin. Gott ist bereit, sich über sein schuldig gewordenes Volk zu erbarmen. Seit ungefähr 200 Jahren gibt es eine Theorie, nicht nur im deutschen Raum, sondern weltweit. Und sie ist bis heute beliebt. Was zunächst nach einer Theorie, sehr trockenen Theorie für selbstverliebte Professoren klingt, zerstört aber seit Generationen die Grundlage unseres Glaubens. Zeile 138, die Grundlage unseres Glaubens. Und damit jene Sicherheit, die Gott uns durch ein irrtumsloses und fehlerfreies Wort geben wollte. Mein Ziel in der Lektion ist, dass ihr diese Irrlehre wenigstens kennt und die grundsätzlichen Fehler in ihr erkennt. Ihr müsst sie nicht reproduzieren können, nicht erklären können. Also wäre schön, aber das ist nicht die Herausforderung. Von daher werde ich über bestimmte Sachen extrem schnell drüber gehen, weil ihr nicht jeden einzelnen Satz verstehen müsst. Ihr müsst kapieren, wie das gestrickt ist. Einleitung. Im hebräischen Wortlaut der Bücher Mose kommen vor allem 3 Gottesnamen und Bezeichnungen vor. Nämlich Yahweh, Elohim und Adonai. Yahweh, Gottes Eigenname. Das hebräische Wort für Gott ist Elohim. Das ist eine allgemeine Bezeichnung für die Gottheit. Auch diese Bezeichnung kommt in der Kurzform El in einigen eigenen Namen vor. Israel, Hesekiel, Daniel. Da steckt immer Gott hinten drin. Und die 3. Bezeichnung ist Adonai und heißt eigentlich mein Herr. Manche Ausleger meinen nun, dass die Mosebücher nach diesen 3 Namen in verschiedene Quellen aufgegliedert werden müssten. Zeile 151, Quellen. Deswegen nennt man das Ganze Quellenscheidungstheorie. Wir scheiden, und also scheiden ist ja trennen. Wir trennen eine vorhandene Sache in mehrere Quellen auf. Und der Gedanke ist, dass dieses, was wir Pentateuch nennen, oder die Juden Torah, die 5 Bücher Mose zum Beispiel, es gibt es aber auch bei anderen Büchern, dass die nicht ursprünglich von Mose geschrieben wurden, wie wir das in Bibelkunde gelernt haben, sondern dass es da unterschiedliche Autoren gab, die über Generationen, ja über Jahrhunderte diese Texte geschrieben haben. Und irgendwann hat sich jemand mit einer Schere und einem Klebestift hingesetzt und das, was ihm gefallen hat, zusammengestückelt und am Ende kam die Tora dabei raus. Woran erkennt man das? Naja, an bestimmten Stellen wird von diesem Gott Israels oder dem kommenden Gott von Yahweh gesprochen. Aber an anderen Stellen wird Adonai gesagt und nicht Yahweh. Das muss jemand anders geschrieben haben. Und dann sehe ich wiederum in anderen Passagen, da steht Elohim. Warum nicht Yahweh? Okay, der Yahweh-Text ist von dem geschrieben, Der Adonai-Text hat der geschrieben und ein anderer hat ihn als Elohim bezeichnet. Und dann wurde das Ganze zusammengeschnitten und deswegen haben wir mal Adonai, mal Elohim, mal Yahweh. Das ist so im Grunde genommen die Theorie. Das behauptest du einfach. Du hast ja recht, aber können wir erstmal das Problem belassen, bevor wir es lösen. So, das Kriterium der Gottesnamen, Zeile 154, ist der historische und beweisende Startpunkt der sogenannten Quellenscheidungstheorie. Diese Theorie ist aber ohne Grundlagen. Es ist begründet oder es gründet auf Falschauslegung, Falschübersetzung und mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber außerbiblischen Quellen. Haben wir gestern den Spaß gemacht und mal bei Wikipedia nachgeguckt und da stand, vor allem bei alttestamentlichen Texten, aber auch bei einigen neutestamentlichen Texten, ist wohl vorauszusetzen, spannende Formulierung, ist wohl vorauszusetzen, dass der einzelne Bibeltext eine lange Vorgeschichte besitzt. Okay. Also aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt ist, nicht okay, und dabei immer wieder überarbeitet wurde. Nicht okay. Man beachte die Formulierung, ist wohl vorauszusetzen. Damit wird unabsichtlich zugegeben, wie unsicher man ist, wohl, als auch, dass einfach etwas vorausgesetzt wird. Ich setze voraus, dass Männlein und Kaninchen das Gleiche sind. Ausgehend von dieser Theorie konstruiere ich jetzt, dass Männer Karotten gerne essen. Stimmt, wenn Männer und Kaninchen das Gleiche sind, dann werden Männer und Kaninchen, also Männer, gerne Karotten essen. Da kann ich nichts zu sagen, das finde ich beweisend. Das Problem ist, dass die Voraussage oder diese Voraussetzung nicht bewiesen ist. Ja? Nämlich, unterschiedliche Namen müssen unterschiedliche Autoren sein. Wenn ich das einmal abhake, nach dem Motto, ja, ich glaube dieser Voraussetzung, dann ist natürlich vieles offen. Die Wurzeln dieser Quellenscheidungstheorie liegen bereits im 18. Jahrhundert. Ein Mann, dessen Namen ich nie aussprechen kann, unterschied die biblischen Texte anhand des Gebrauchs von Yahweh und Elohim. Die Theorie kam dann in die volle Blüte als Graf-Wellenhausen-Theorie. Nach dieser Theorie gibt es mehrere Quellen, Autoren von biblischen Texten, die im Laufe der Zeit redaktionell zusammengeführt wurden. Und unterscheidet man in der Fachliteratur zwischen dem Text J, das ist der Yahwist, die älteste Quelle, deren erster Text Genesis 2,46 ist. Man hat ferner den Eloisten mit dem Buchstaben E gekennzeichnet, ist ein bisschen jünger als der Yahwist. Genesis 15 ist das erste Vorkommen. Der Eloist ist mehr als der Yahwist an moralischen Themen interessiert. Dann kommt die erste Redaktion. Man nehme also die Texte des Yahwisten und die Texte des Eloisten. Da kommt der RJE-Text bei heraus. Dabei geht aber meistens der eloistische Text unter. Dann kommt noch der Deuteronomist dazu mit dem Buchstaben D, der verwendet gar keinen speziellen Namen für Gott und umfasst im Wesentlichsten 5. Mose. Und wir wissen, 5. Mose heißt Deuteronomium, deswegen Deuteronomist. Dann gibt es eine weitere Redaktion. Man nehme nämlich den Text, den man schon von Yahweh ist und Eloisten redaktionell bearbeitet hat, redaktioniere das Ganze noch mit dem Deuteronomisten und komme zu dem RD-Text. Etwas später, nämlich im Exil geschrieben, wurde dann der Priestly Code mit dem Buchstaben P in der Fachwissenschaft gekennzeichnet. Das beginnt ab Genesis 1,1 mit großen Teilen von Genesis, 1. Mose, Exodus, 2. Mose, Numeri, 4. Mose und gesamten Levitikus, also 3. Mose. In Genesis verwendet der Priestly Code den Namen Elohim, da er davon ausgeht, dass der Begriff Yahweh oder Name Yahweh erst in 2. Mose 6, Vers 3 einem P-Text geoffenbart wird. Die P-Texte werden dominiert von Geschlechtsregister, Priesteranordnung und Erzählungen. Die nächste Redaktion ist dann, wenn man diesen Priestly Code mit JED zusammenarbeitet und am Ende kommt der Pentateuch bei heraus. Aber das reicht manch einem nicht und es müssen noch weiter, jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch, noch weitere Doktorarbeiten geschrieben werden. Und von daher könnte man noch einen Yahwisten 1 und einen Yahwisten 2 einfügen. Andere sagen, wer behauptet denn eigentlich, dass es einen Elohisten gibt? Das Ganze könnt ihr euch auf Seite 6 grafisch angucken und 3 Minuten lachen. Nach 2,5 Minuten werde ich aber schon weitermachen. Man sieht das Ganze und sagt, meine Herren, was haben die da an Energie reingesteckt? Das ist ja richtig kompliziert mit dem biblischen Text. Und wenn man mittendrin anfängt, und das tun die Leute draußen, die lesen sowas und sagen, Ja, und woher weiß ich, dass das, was da steht, auch wirklich noch das Reden Gottes an Mose am Berg Sinai war? Du sollst nicht Ehe brechen? Ist das wirklich das unverfälschte Wort Gottes oder ist das über wie viele Redaktionen? Und ein Text geht unter, der Elohim geht unter. Was heißt denn das? Woher soll ich denn wissen, dass das wirklich das Reden Gottes ist? Und jetzt merkt ihr, dass die Grundlage unseres Glaubens und des gemeindlichen Zusammenlebens gestört wird. Wenn ich dem Wort Gottes nicht mehr vertrauen kann, dass das das Reden Gottes ist, sondern ich belehrt werde von Theologen, dass das über Jahrhunderte redaktionell bearbeitet wurde und dass sogar der Herr Jesus sich täuscht, wenn er sagt, hat Mose euch nicht geboten, einen Scheidebrief zu geben? Oder er darauf aufbaut, auf die Aussage. Also hat sich Jesus auch getäuscht, denn das war ja gar nicht Mose, das ist ja nur redaktionell bearbeiteter Text. Dann fangen wir an plötzlich zu sagen, okay, die Bibel kann nicht wirklich für uns Kanon sein. Was heißt Kanon? Messschnur. Die Latte, an der wir uns messen. Das heißt, der Teufel, und das ist für mich eine ganz klare teuflische Vorgehensweise, nicht, dass die Menschen, die das machen, Teufel sind, sondern der Teufel hat Interesse, den Glauben an Gott entweder kaputt zu machen oder zu verfälschen, zu verwässern. Entweder macht er sie kaputt, indem er sie an andere Religionen treibt, oder er verfälscht sie. Und das ist das, was man heutzutage in den Kirchen weitestgehend antrifft, auch in der protestantischen Kirche, dass das Vertrauen auf die Bibel nicht vorhanden ist. Das sind nette Gedanken, die wir natürlich kulturell, sozial überlegen, überarbeiten müssen, so wie das über Jahrhunderte gemacht wurde, dass der Text bearbeitet wurde. Und ihr merkt, wie der Glaube ganz schön herausgefordert ist. Es gibt mehrere Behauptungen, warum heißt die Überschrift zwei? Naja. Es gibt mehrere Behauptungen, die aufgestellt werden, um diese Theorie zu stützen. Zuerst sagen sie, naja, man muss sich doch bloß den Pentateuch angucken, da kommen ja unterschiedlichste Sprachstile drin vor. Also muss es unterschiedliche Autoren geben. Zeile 192, zugegeben, im Pentateuch kommen verschiedene Sprachstile vor. So lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 15 ab Vers 1 ein Lied, das ist sehr poetisch, ein Lied Moses. Und im Kapitel davor und in den Versen nach diesem Lied werden Berichte in Prosa dargestellt. Das sind unterschiedliche Stile. Poesie und Prosa. Was dahin kommt auf 192? Sprachstile. Okay. Kannst du ruhig laut fragen, wenn du willst. Ich sag mal, ganz normales Reden, das, was wir so tun, ist Prosa. Und Ansgar ging nach Hause, danach kaufte er sich ein Eis und dann legte er sich auf die Couch und trank ein Bier. Stimmt vieles von nicht. Zum Beispiel. Daraus, dass da jetzt unterschiedliche Sprachstile vorkommen, wird geschlussfolgert, dass es sich um ursprünglich unterschiedliche Quellen handeln müsse, die dann später zu dem, was wir Pentateuch nennen, zusammengefügt wurden. Meine Erwiderung oder die Erwiderung überhaupt ist, Stile werden durch den Autoren gewählt, im Hinblick auf das, was er vermitteln will. Auch in Geschichtsbüchern kann durchaus ein Stilwechsel geschehen, weil in der historischen Situation unterschiedliche Stimmungen vorlagen. Ja, wenn halt ich einen Bericht mache über den Auszug aus Ägypten und Mose dann anfängt, ein Lied zu singen, dann gebe ich das Lied wieder. Ja, und logisch, dass das Lied in einer poetischen Form gemacht ist. Aber das heißt doch nicht, dass plötzlich ein anderer Autor das geschrieben hat. Das kommt aus der Theologie. Schon mal was von der historisch-kritischen Methode gehört? Das ist eigentlich das Ding, was in den letzten Jahrhunderten aufgekommen ist und eigentlich den Glauben an die Schrift zerstört hat. Und diese Graf-Wellenhausen-Theorie ist eine der Grundlagen für die historisch-kritische Methode. Und das kommt ja von den Theologen. Ja, weil du mit Hochschulen nur einen Bereich dann nimmst. Nimm mal die Freie Theologische Hochschule in Gießen. Die sind natürlich überhaupt nicht. Ja, aber das sind auch Theologen an Hochschulen. Du hast in deiner Hochschulsicht schon die bibelkritische Hochschulsicht genommen. Und fragst, gibt es unter denen, die alle diese Theorie vertreten, Leute, die sie nicht vertreten? Nein. Das ist ein Lager, aber es gibt auch ein bibeltreues Hochschullager. Amerika, Master Seminary, Dallas Theological Seminary, all das sind ja theologische Hochbogen auch. Und die vertreten nicht diese Sicht, sondern tatsächlich die andere. So, der moderne Bestseller-Autor John Grisham, ich bin ein Fan von ihm, von daher werde ich ab und zu ihm begegnen, hat ebenfalls Bücher in sehr unterschiedlichen Stilen verfasst. Und doch ist er der Autor. Man vergleiche zum Beispiel die bekannten juristischen Thriller Die Firma, Der Klient, Die Jury, sind so, glaube ich, alle drei auch verfilmt worden, und Werke wie Die Farm und Das Fest. Die Titel selbst lassen es nicht erkennen, aber stilistisch und im Genre, also in der Richtung, sind diese Werke absolut unterschiedlich. Ich bin ein absoluter Fan von diesen juristischen Thrillern und habe dann Die Farm gelesen, habe mich sowas gelangweilt, weil ich jedes Mal gehofft habe, dass wenigstens mal irgendwas passiert. Aber es passierte nichts, außer und der Traktor fährt hinaus aufs Feld und ich sitze hinten drauf. Ich habe, glaube ich, nie zu Ende gelesen. Ich glaube, irgendwann kommt noch eine Leiche vor, aber die ist nicht wirklich entscheidend in dem ganzen Buch. Man möchte es fast nicht glauben, dass es derselbe Autor ist, aber niemand bezweifelt die Autorenschaft Grishams. Nicht einmal der Verlag, der ihm dafür regelmäßig Provision zahlen muss. Die zweite Behauptung, auf der das Ganze aufbaut, der Pentateuch wurde einfach nur zusammengestückelt. Man sagt, dass die Redakteure die Texte einfach nur im Sinne von Copy and Paste, das kennt ihr vielleicht vom Computer, STRG-C, STRG-V, oder kopieren in Zwischenablage, einfügen aus Zwischenablage, gearbeitet hätten, aber einfach ausschneiden und zusammenkleben. Das heißt, sie haben die vorhandenen Quellen auseinandergeschnitten und dann zu einem neuen, größeren, zusammenhängenden Bericht zusammengeführt. Und das ist eine gute apologetische Methode, also wenn es darum geht, den Glauben zu verteidigen. Man legt an die Bibel immer andere Maßstäbe an als an jedes andere historische Werk. Kein Mensch kommt auf die Idee, und es ist auch nirgendwo vorgekommen, dass man so in irgendeinem anderen literarischen Werk der Vergangenheit gearbeitet hätte. Man könnte Homers Ilias und die Odyssee nehmen, Euripides die Trojanerinnen und Vergils Aeneis, wenn ihr die Bücher nicht kennt, das sind historische Werke, und zerschneide diese Texte und führe sie dann zu einem neuen Werk namens Der Trojanische Krieg zusammen. Warum unterstellt man dem biblischen Text etwas, was man sonst für abwegig hält. Also hier wird wieder gesagt, ja, das wurde so gemacht. Und sagt, okay, wenn du das bei der Bibel glaubst, glaubst du bei irgendeinem anderen historischen Werk, was wir haben? Glaubst du das? Bei Shakespeare, bei Homer, bei wem auch immer? Die Leute kennen sich damit nicht aus, weil die wenigsten sich heute mit Literatur noch beschäftigen, also diese Form von Literatur. Aber der Ungläubige hört das und nimmt es unkritisch entgegen und sagt dann, na, das ist doch nur zusammengestückelt. Sag ich, das ist eine haltlose Behauptung. Da stellt einfach irgendjemand eine These in den Raum und weil es diese These gibt und vielleicht ein Doktortitel davor steht oder mehrere Doktortitel, wird diese These angenommen. Das macht man aber bei keinem anderen biblischen Buch. Bei keinem anderen literarischen Werk, sorry. So, und jetzt kommt mein Liebling und dann sind wir auch schon durch mit dem Punkt. Unterschiedliche Bezeichnungen für Gott belegen unterschiedliche Autoren. Das ist ja die These, die in dem Raum steht. Das Phänomen des Wechsels der Gottesnamen kann auch ohne Quellenkritik gelöst werden. Und zwar durchaus befriedigender und viel einfacher. Die beiden Namen bringen zwei verschiedene Aspekte des Charakters Gottes zum Ausdruck. Yahweh ist der Bündnisname Gottes, der seine besondere Beziehung zu Israel trägt. Elohim spricht universell von Gott als dem Gott der ganzen Erde. Elohim sagt aus, was Gott ist, Yahweh, wer er ist. Und darüber hinaus werden Namen oft austauschbar verwendet, in der biblischen wie in der außerbiblischen Literatur. Lest nur mal die Königebücher, die Chroniker oder die Samuelbücher und versucht das mal mit außerbiblischen Werken zu vergleichen, wie die Könige heißen. Die haben nicht alle den gleichen Namen, obwohl es die gleiche Person sind. Und jetzt kommt mein Liebling. Außerdem könnte die unterschiedliche Verwendung auch daher stammen, dass die Person hinter beiden Namen dieselbe ist. Als Ehemann bezeichne ich in der einen Situation meine Frau als Elisabeth-Hedwig. Zum Beispiel in unserer Einkommensteuererklärung. Und in einer anderen Situation spreche ich von Lissy, zum Beispiel hier in der Gemeinde. Und in besonders vertraulichen Situationen habe ich vielleicht sogar noch weitere Namen für Sie, die aber weder Zuhörer noch Leser etwas angehen. Wie viele Ehemänner hat jetzt Lissy? Drei, weil es mehrere Namen für sie gibt. Der eine nennt sie Lissy, Der andere, völlig andere Ehemann, nennt sie Elisabeth Hedwig. Und der dritte, naja, sage ich ja nicht. Also, die Frage weise ich als ungebührlich zurück. So, also, es ist doch Quatsch, Entschuldigung. Aber da wird eine Theorie aufgeschwungen und am Ende wird auf dieser Voraussetzung, die nicht diskutiert wird, eine größere Theorie aufgebaut, nämlich, dass es unterschiedliche Quellen gibt. Das wird dann auch wieder behauptet. Und am Ende klingt das so wissenschaftlich, dass der arme, normale Mensch draußen, der nicht in der Theologie drinsteckt, es glauben muss. Und das ist eine ganz blöde Situation. Ich möchte, dass ihr versteht, was die Ursprünge dieses Denkens sind, nämlich, dass eine Behauptung aufgestellt wird, die Behauptung nicht bewiesen wird, und dass es auch andere Antworten gibt für die sogenannten Unterschiede und das Ganze sich in Wohlgefallen auflöst und wir vertrauen dürfen, dass die Bibel tatsächlich unser von Gott gegebenes Wort ist und zwar nicht von Menschen bearbeitet, sondern vom Heiligen Geist getrieben und Menschen getrieben vom Heiligen Geist haben niedergeschrieben. So, jetzt kommt noch das Fünftens und dann sind wir durch. Was bedeutet das nun für unsere Praxis? Zeile 233. Zunächst haben wir gesehen, dass Gott sich offenbart. Zeile 233, offenbart. Mein großes Thema. Gott sagt etwas über sich und wir dürfen lernen und zuhören. Nicht nur, aber auch, indem er an Menschen und seinem Volk handelt oder sich durch Menschen erklärt, indem Prophezeiungen oder Lehren weitergegeben werden, sondern Gott offenbart sich eben auch, indem er sich selbst Namen und Bezeichnungen gibt. Menschliche Eltern geben ihren Kindern einen Namen, und nicht selten verbinden sie mit diesem Namen auch etwas, zum Beispiel Dorothea, Geschenk Gottes. Bei Gott ist es ähnlich und doch anders. Ihm wird kein Name auf Hoffnung hin vergeben. Hoffentlich wird sich der im Namen ausgedrückte Charakterzug erfüllen. Bei ihm ist es eine Beschreibung seines tatsächlichen Wesens. Wir können somit alle Namen und Bezeichnungen Gottes direkt in unsere Anbetung mit hineinnehmen und diese dadurch nicht nur sprachlich abwechslungsreicher gestalten. Vielmehr ist es bereichert, über einen Namen länger nachzudenken und Gott damit nicht nur anzusprechen, sondern für die darin zum Ausdruck gebrachte Eigenschaft preisen. Und wer es nicht gesehen hat, ab Zeile 246 steht eine Hausaufgabe.